Sarah hat es schon gesehen, wir sind im Moment dran, uns Gedanken zu machen über Vergebung, Unversöhnlichkeit auch. Unversöhnlichkeit ist ja etwas, was unsere Beziehungen kaputt macht. Über das haben wir nachgedacht, das macht unsere Beziehung zu Gott kaputt. Unversöhnlichkeit macht unsere Beziehung zum Mitmensch kaputt und es macht auch die Beziehung zu uns selber kaputt. Wenn wir uns bewusst dagegen sträuben, zu vergeben, dann geben wir dem Teufel Raum in unserem Leben. Wir berechtigen ihn, in uns innen Raum einzunehmen. Wir wollen schon gleich nächste Sonntag, das hat Sarah schon gesehen, wird uns der Hans-Jörg Wagner Predigt haben über Entscheide zur Vergebung. Seid herzlich eingeladen dazu. Und heute sind wir noch auf dem Weg eigentlich zur Vergebung her. Ich werde heute noch nicht so klar sagen, es geht um eine Entscheidung und so. Das kommt das nächste Mal dann. Heute wollen wir uns noch überlegen, was kann uns vom Teufel her, vom Bösen her in den Weg gelegt werden. Das ist das, wie vermacht wird, dass wir einander vergeben. Wir sind schon am vorderen Sonntag, nicht im Plugin, der vorderen Live-Sonntag, haben wir schon über erste Schritte her zur Vergebung uns Gedanken gemacht. Echtheit. Wenn wir echt sind, dann haben wir es nicht nötig, etwas zu beschönigen, was uns ist angetan worden. Wir haben es nicht nötig, Masken anzulegen, für uns so zu geben, wie wir das Gefühl haben, wir sollten sein. Das ist der erste wichtige Schritt her zur Vergebung. Und heute, wenn wir hoffentlich weitere Schritte her zur Vergebung tun, wenn ich so überlege, was es für Sachen gibt, die sich uns in den Weg stellen wollen, die verhindern, dass wir einander vergeben können. Dass wir den Lebensstrom, den Jesus für uns versprochen hat, den Gott uns versprochen hat, dass der wie vermacht wird. Dass Knebel drin kommen, und dass der Strom nicht so verliessen kann, wie es eigentlich gedacht wäre von Gott. Der Teufel hat ganz viele Möglichkeiten, in unser Leben reinzukommen und Sachen zu blockieren. Manchmal merkt man es gar nicht recht, wenn so etwas wird. Es kommt so ein Knebeli schwimmen, das ist ja nichts Schlimmes. Aber es kann eben sein, dass sich die Sachen ineinander verzahnen, dass es dann mit der Zeit gängig böser aussieht. Und das ist ein Prozess, wo man fast gar nicht merkt. Das ist extra so gemacht vom Bösen, dass es wie verstrickter wird, wie mehr geht es ineinander rein. Das ist irgendwie in der Gesamtheit, macht das irgendwie unser Leben wie mehr kaputt. Es verstopft es irgendwie. Und es gibt viele verschiedene so Sachen, die unser Leben können. Ja, das, am Schluss merkt man fast nicht mehr, dass das mal ein Fluss gewesen. Weil so viel ineinander reinkommt, aus verschiedenen Richtungen und mit verschiedenen schlechten Eigenschaften, die unser Leben eigentlich kaputt machen wollen, die uns davon abhalten wollen, im Gnadenstrom von Gott zu leben. Was können so Sachen sein, die uns verstocken? Ich möchte ein paar Eigenschaften von so Sachen, von so Mitteln vom Bösen aufzählen. Das ist sicher nicht eine vollständige Leistung. Ungeduld. Wir sind manchmal ungeduldig. Wir sagen auch natürlich, das ist halt unser Typ. Wir sind einfach eher so ein bisschen die Ungeduldigen. Gesundheit. Ich sage es dir nicht gerne, ich wünsche es euch allen. Ungeduld ist ja etwas, was man gerne bei einem Vorstellungsgespräch noch sieht, als negative Seite. Weil das ist irgendwie, je nachdem, wie man es anschaut, ist es ja auch gut. Das ist jemand, der vorwärts treiben will, und dann sieht man, ja, das ist meine schlechte Seite, ist Ungeduld. Aber Ungeduld im Kern ist wirklich etwas, das uns Beziehungen kaputt machen kann, das uns selber auch etwas verstocken will. Unfreundlichkeit. Neid. Alles so Knebeln oder Tremeln, das gibt es ja in verschiedener Ausprägung, wie es herkommt, das reagieren nicht alle Leute gleich drauf. Aber das sind so Sachen vom Bösen, die uns langsam, aber sicher kaputt machen und von Gott abhalten. Sich aufspielen, so aufblasen, tun als ob, das hat auch wieder viel mit Masken zu tun. Eingebildet sein. Arrogant. Taktlosigkeit. Sich so benehmen, wie man sich nicht benimmt, anderen gegenüber. Frech tun. Der eigenen Vorteil suchen. Egoismus. Wer kennt das nicht? Kommt manchmal schon in ganz schöner Tarnung daher. Ich habe doch das zu Recht. Ich darf doch das. Ich habe jetzt auch viel gelitten oder viel gemacht. Und so. Jetzt geht es doch mal um mich. Schaut zu dir. Ich will nicht sagen, wir sollen nicht zu uns schauen, aber es ist manchmal ganz ein feiner Grad, wo wir uns drauf bewegen. Und sofort haben wir wieder so einen Knebel drin. Die Beherrschung verlieren, aufbrausen, sich nicht im Griff haben, nachtragend sein, nicht viel ertragen und dann klebt es eben vielleicht wieder. Nicht eine positive Veränderung glauben. Aufgeben. Die Hoffnung verlieren. Alles so Knebeln, die gerne mal kommen, kann schwimmen. Man kann dem mal Versuchung sagen, wenn man will. Und wenn wir nicht aufpassen, wenn wir nicht mit Gottes Werkzeug dahinter gehen, dann sieht es gleich mal so aus bei uns. Und es fällt uns schwer, daran zu glauben, dass da ein Lebensstrom ist, ein Gnadenstrom, wo wir nichts müssen, wo nicht wir die sind, die irgendetwas müssen leisten, sondern wo wir einfach dürfen sein. Und Gott, das Wasser, das fließt, vielleicht hat er es am Anfang gesehen fließen, ist da und will uns einfach bescheichen. Mir ist aufgegangen in der Vorbereitung, dass es ein ideales Werkzeug gibt, für solche Sachen vorzubringen. Ich rede jetzt nicht von Motorsäge und Packer, sondern mehr im übertragenen Sinn. Dass wir die Sache fortbringen, dass es dann wieder so darf aussehen. Das Werkzeug, vielleicht erinnert euch daran, was Zara hat gelesen, ist die Liebe. Vielleicht hat es die eine oder die andere schon gemerkt, vorhin bei meiner Liste ist eigentlich wie der Korinther 13, der Abschnitt, den Zara hat gelesen war, nur mal umgekehrt ging. Ich lese es nochmal, dass ihr das merkt. Die Liebe ist genau das Gegenteil von diesen Knebeln. Die Liebe ist geduldig. Sie ist freundlich. Sie kennt keine Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht Beherrschung. Und sie dreht niemandem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht passiert. Aber wo die Wahrheit gewinnt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie, gäng hofft sie und allem hat sie Stange. Die Liebe ist das Werkzeug für aufzuräumen in unserem Leben. Die brauchen wir, dass wir die Knebel fortbringen, die unser Leben verstopfen. Ich werde jetzt im Rest der Predigt auf drei so Knöpfe eingehen, die der Herd schwimmen kann und sich irgendwie über die Keile bei uns etwas kaputt machen will. Und ich hoffe, dass ich euch ermutigen dazu, dass ihr mit den Waffen von Gott die Sache angeht, wenn so etwas in eurem Leben vorhanden ist. Nachtragen. Von der Liebe heisst es im Vers 5, in diesem Korintherabschnitt, dass sie nicht nachtragend ist. Der Luther schreibt, dass die Liebe das Böse nicht zurechnet. Im griechischen Urtext stehen die drei Worte logizomai ou kakos. Logizomai ou kakos. Ich habe es wieder interessant gefunden, nachzuschauen, was diese Wörter bedeuten. Das ist meistens ein ganzer Fächer von Bedeutungen. Da wird eben dann schnell klar, dass die Bibel übersetzen etwas ganz Schwieriges ist, weil du musst dich dann für etwas von diesen Begriffen entscheiden. Und mir tue ich, das hilft uns aber gleich schon, auch wenn wir nicht Kenner sind, eine Einsicht zu bekommen, was könnte gemeint sein. Und ich sage ein paar von diesen Bedeutungen jetzt euch. Da geht es eben darum, um den 1. Korinther 13, Vers 5. Das Böse wird nicht zugerechnet. Logizomai, das bedeutet zählen, rechnen, in Betracht ziehen, Gründe abwägen. Auch heisst einfach nicht oder nein, also ist einfach negieren. Kakos ist von schlechter Natur, nicht so, wie es sein sollte. Schelmisch, böse, schlimm, schädlich. Kakos, das klingt auch so ein bisschen grusig durch mich. Das steht genau für das, was so bedeutet. Und ich habe es ganz interessant gefunden, die Bedeutung, nicht so, wie es sein sollte. Das geht so in die Richtung von Zielverfehlung. Neben dem Gedanken durch von Gott, neben dem ursprünglichen Gedanken, wie etwas hätte sein sollen, dann ist es schlecht. Dann ist es fort von dem, was die Idee davon ist. Das ist so ganz teuflisch eigentlich. Etwas vorspielen, wie es nicht ist. Etwas pervertieren, etwas verdrehen. Genau das, um das geht es dort. Und jetzt nehmen wir die drei Wörter zusammen. Logizomai, Aukakos. Das heisst jetzt eigentlich, dass wir das Böse, das Schlechte nicht zurechnen. Wir tun das nicht festhalten. Das ist, wenn wir nachtragend sind, wenn wir das Böse zurechnen, dann ist es wie, es passiert uns Unrecht. Vielleicht ist es wirklich so, dass wir zu Unrecht irgendwie sind auf irgendeine Art behandelt worden. Und jetzt können wir das nachtragen. Wir können das aufrechnen. Wir können uns ein Milchbüchlein vornehmen und die Sachen alle aufschreiben, die uns passieren. Und sie nicht vergessen. Alles genau aufschreiben, was uns für Unrecht ist passiert. Um das geht es hier. Wir rechnen das Böse zu. Wir bestrafen nicht, aber wir rechnen alles auf. Wir tun es schön zusammenzählen und wir nehmen es mit. Wir haben das Beinis. Wir haben die Beweise. Es ist uns Unrecht da geworden. Nachträglich, dass etwas ist passiert, nachträglich, das ist ja im Wort, tragen wir nachher. Wir sind nachtragend. Einfache Quizfrage. Wer hat jetzt die Last? Wo ist jetzt die Last? Und eine andere Quizfrage. Was hat Jesus am Kreuz getragen? Ich bin vor über 10 Jahren habe ich durfte mitmachen in einem Musical. Der durfte singen. Es hat einen riesigen Chor gegeben. Und natürlich Tänzer, Tänzerinnen und Leute, die Theater hatten. Ganz viele haben dort mitgemacht. Und es hat einen Powerchor gegeben, hat man dem dann gesehen. Das waren etwa 8 Leute. Gewesen. Und ja, der durfte dabei sein. Dort sind alle separat abgenommen worden mit dem Mikro. Und wir haben vorher ein paar Mal geübt, dass wir einfach eben den Power drin geben, weil das schwierig ist mit einem riesigen Chor, dass es richtig Druck gibt und die das wollen dort. Und dann haben wir als Powerchor nebendran eigentlich wieder wie die Führung gehabt von den Texten und so. Und sonst hat dann auch der riesige Chor, das waren irgendwie 80 oder 100 Leute, hat ja auch noch gesungen. Also das war eine riesige Herausforderung für mich, musikalisch, von Nervosität, dass ich nicht umgehe und so. Aber ja, der durfte dabei sein, ja schon riesen früh, wenn man so singen kann und es so abgeht, das war wunderbar. Wir hatten die ersten Konzerte, ich bin nicht mehr sicher, wie viel das war. Auf jeden Fall ist irgendwann ist einer von den Leitern, der selber auch gesungen hat, zu mir gekommen und gesagt, das Solo, das du hast, das würden wir jetzt abtauschen, das macht noch diese und jene. Wir denken, es wäre besser, wenn du das nicht mehr machst. Ich habe dann ein bisschen gefragt und so, und es war mir nicht so ganz klar gewesen, was ich falsch gemacht habe. Ich war zwar ja schon sehr nervös und so, falsch gesungen habe ich glaube nicht und so. Und dann ist rausgekommen, ja, die Performance ist nicht so, wie sie sich das vorstellen. Also der Ausdruck, wie das ich es bringe, die Kraft, wie ich vorstehe, ist nicht, einfach nicht der Erwartungen gemäss gewesen. Und das hat mich dann extrem mögen. Das hat mir eine Töfe vorgeschissen, weil ich das nicht so erwartet, das war unerwartet. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, es ist schon recht. Das hat mir gut getan. Es hat ein paar Leute gegeben, die kamen. Aus dem Chor raus sind ein paar gekommen, aus dem Powerchor auch. Es hat, glaube ich, auch jemanden gegeben, der sieht, sie verstehen das nicht, die Entscheidung, dass sie glätzen, dass sie so gut waren. Das hat mir natürlich gut getan. Und gleich hat es irgendwie hat wie etwas gegeben. Das war fast schwierig, ab dann noch zu gehen. Klar, es war gerne noch schön, zu singen und so, aber das hat mich sehr mögen. Und ja, noch nicht lange, das ist sicher noch nicht ein Monat her, habe ich Rosana mal gesehen im Auto. Jetzt ist mir etwas klar geworden in diesem Zusammenhang, wie wir da übereinander, miteinander diskutieren, über Vergeben und nachtragen und so. Ich trage dort noch nach. Das habe ich noch gar nicht losgelassen. Das ist gäng, weil eins von diesen Liedern, wir singen zwischendurch hier auch so eins, wo der da ist vorgekommen, dann schraubt man das wie zusammen. Ich merke das, wie mir das noch macht. Wie da noch etwas ist, was negativ ist. Dabei wären das so wunderschöne Lieder. Und es geht wirklich um der von Gott und so. Aber das merke ich, dann kommt das Suchen, wo man mir dann nicht antat und dann zieht es mir zusammen und ich kann es nicht mehr, ich kann nicht richtig Gott loben. So. Nachtragend bin ich. Nachtragend. Ich habe das in meinem Milchbüchli, ich habe den Beweis, mir ist dort Unrecht da geworden. Von diesem und jenem. Aber ich habe die Last. Der andere weiß es wahrscheinlich nicht. Vielleicht hat er auch recht gehabt. Vielleicht war es einfach eine richtige Entscheidung, mich da rauszunehmen, weil die Performance nicht gestimmt hat. Ich konnte etwas lernen. Es hat mich auf jeden Fall weitergebracht. Aber ich trage nachher und ich habe die Last und mir drückt das. Und ich habe mich entschieden natürlich jetzt hier. Ich will das nicht mehr. Ich gebe das bei Gott ab. Er kann das Zeug löschen. Er kann von mir aus das ganze Milchbüchlein, aber das ist noch schwierig, das ganze abgeben. Ihr wisst es. Da kommt gegen wieder irgendetwas vor, was man vielleicht nicht hat gewusst. Aber das, was ich weiß, das, was ich sehe, trage da nachher. Das ist mir, wenn ich es mir so überlege, ein Gruß. Ich will nichts von diesem Zeug aus, ich will es abgeben. Um das geht es. Nicht nachher tragen, weil sonst hast du die Last. Wie geht es dir? Drehst du etwas nachher? Hast du Beweismaterial gesammelt von etwas, das dir angetan wurde? Wo du vielleicht wirklich im Recht bist und dir ist auch Recht angetan. Hast du so Sammlungen, die du noch weißt, ich könnte es noch nachweisen. Es stimmt, mir ist auch Recht angetan. Und ich frage dich heute, willst du das Zeug wirklich mit dir herumschleppen? Willst du es wirklich nachtragen, weil Jesus Christus das schon hat gedreht für dich? Und wir können sicher sein, ganz sicher, er wird für Gerechtigkeit schauen. Er kann das und er wird. Er fragt nicht mehr, er wird für Gerechtigkeit schauen. Es ist nicht nötig, dass wir etwas nachtragen. Die Liebe von Gott dreht nicht nach. Sie überwindet das Böse mit Gutem. Bring deine Last, dein Milchbüchli, deine Beweise zu Gott. Ich schlage vor, das kommt dann auch noch mal, zweimal, dass wir jetzt das machen. Wenn ihr etwas so gewusst oder das so weht, das wirklich abgeben, dann lade ich euch ein, das jetzt ganz persönlich auch vor Gott zu bringen, ihm das zu sagen, was es ist. Es ist gut, wenn man die Sache beim Namen nennt. Und ihm das abzugeben. Tragt nicht nachher. Ihr könnt es jetzt in diesen Minuten abgeben, was ihr nachher tragt. Das ist einfach eine Entscheidung. Ich gehe das bei Jesus her und schon nimmt er es. Er ist für das da. Er liebt es, uns Last abzunehmen. Das ist befreiend und das will er, dass wir befreit werden von dem, was uns drückt. Wir sind ein paar Minuten still. Und reden mit Gott und schließen mit einem kurzen Gebet näher ab. Danke, Heiliger Vater, für dein Dasein, für deine Kraft, für deine Liebe. Ich danke dir, dass du nicht nachdrehst, dass du mit offenen Armen parat bist, uns zu arfeln und alles zu vergessen. Du siehst, du willst gar nicht an unsere Sünden teichen. Natürlich kannst du, aber du willst gar nicht. Du willst nichts von diesem Zeug wissen, von diesen Knäppeln, von dem, was uns von dir trennen will. Du willst uns bei dir haben. Du willst Beziehung zu uns haben. Ich danke dir dafür, dass wir das nicht verdienen können. Dass du bist, wer du bist, und wir dürfen zu dir kommen, jederzeit. Auch mit dem, was wir nachtreten, auch wenn es schon lang ist, wo wir es nachtragen. Vielleicht jetzt wie das Beispiel, das ich hatte, schon jahrelang. Und du uns etwas aufzeigst durch deinen Geist, ich danke dir, dass wir es bei dir abladen können. Herlegen oder herschiessen. Und du nimmst es. Du hast die Last gedreht, am Kreuz, und du stehst über dem. Ich danke dir für deine Anwesenheit, für dein Reden durch deinen Geist, dass wir so vor dir dürfen sein heute Morgen. Amen. Einbildung. Ich bilde mir ein, über jemand anderem zu stehen. Dieser Haltung sieht man von Arroganz, Hochmut, Überheblichkeit, Hochnäsigkeit oder Anmassung. Ein sehr gutes Beispiel von so einer eingebildeten Person hat uns der Hograb Fritz von ein paar Sonntagen in seiner Predigt geliefert, wo wir der Pharisäer hören beten, Lukas 18, 11 bis 12. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher. Und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe den 10. von allen meinen Einkünften. Überheblichkeit. Anmassung. Wer dauernd bei den anderen Fehler sieht, außer vielleicht sogar noch die Hälfte von dem, was er es merkt, auch noch gerade erzählt, steht in grosser Gefahr, hochmütig zu werden. Hochmut kommt vor dem Fall. Den Spruch kennen wir, der kommt aus der Bibel, der steht in der Sprüche 11,2. Hochmut kommt vor dem Fall. Ein weiser Mensch ist bescheiden. Bescheidenheit, nur so eine Randbemerkung, ist hier nicht unter den Teppich untergehen und sagen, ich bin nur Dreck. Bescheidenheit ist sehen, wer wir in Gottes Augen sind. Und dann sehen wir stehen nicht über die anderen, aber wir sind gleich sehr wertvoll. Aber wir stehen nicht über die anderen und wir sind nicht die Richter. Wenn wir richten, wenn wir verurteilen und sagen, wer das jetzt wie, dann haben wir auch ein Problem. Matthäus 7,11, verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Der Maßstab, den wir ansetzen bei anderen, den wird Gott auch bei uns ansetzen. Schon bei Bustell. Wenn wir verurteilen, dann tun wir uns über die anderen über. Das ist hochnäsig, das ist arrogant. Dann sagen wir sind besser und wir beurteilen jetzt, wir verurteilen oder beurteilen jetzt die anderen. So viel haben wir keine Ahnung, wo die anderen Menschen sehen, wo die anderen Menschen stehen. Wir kennen ihre Geschichte nicht und wir sehen nur, was wir vor Augen haben. Der Max Lucado, ein Schriftsteller, hat mal geschrieben, wir verurteilen einen Mann dafür, dass er heute strauchelt, aber wir sehen die Schläge nicht, die er gestern einsteckte. Wir richten eine Frau, weil sie hinkt, können aber den Nagel in ihrem Schuh nicht erkennen. Wir machen uns über die Angst in ihren Augen lustig, haben aber keine Ahnung, vor wie vielen Steinen sie sich geduckt und wie vielen Pfeilen sie ausgewichen ist. Sind manche Leute zu laut? Vielleicht haben sie das Gefühl, sie werden schon wieder übersehen. Sind sie zu schüchtern? Vielleicht haben sie Angst, wieder zu versagen. Zu langsam? Vielleicht sind sie das letzte Mal, als sie sich beeilten, gefallen. Wir wissen es nicht. Kommen dir Situationen in Sinn, wo du dich über andere hast gesetzt? Über andere erhebt hast. Gibt es Menschen, wo du auf Sachen schaust? Die Ehepartner? Deiner Kinder? Deiner Nachbarn? andere Gemeindemitglieder, Arbeitskolleginnen. Ich frage dich heute, willst du wirklich den Richter spielen, wenn Gott uns ausdrücklich hat verboten, uns übereinander zu stellen? Willst du dir die entsprechenden Konsequenzen, die das nach sich zieht, wirklich aufhalsen? Vielleicht wäre es Zeit, sich bei jemandem zu entschuldigen. Bei Gott können wir es jetzt sofort machen. Und wir wollen die Gelegenheit auch packen. Vielleicht ist jemand, der jetzt ein genaues Beispiel kennt für sich. Du hast jetzt in diesem Moment die Gelegenheit, es bei Gott abzulegen. Dich bei ihm zu entschuldigen. Und er ist mit offenen Armen parat. Er teilt dir nicht Schläge aus, wenn du kommst, entschuldigen. Er liebt das, wenn du zu ihm kommst und Last und Versagen bei ihm ablässt. Ich schlage vor, dass wir das mal kurz aufstehen, dann bleiben wir noch ein bisschen wach. Und ich tue wieder mit einem kurzen Gebet abschließen. Wer nichts hat, wo er beten kann oder weiss, was nicht gut ist, der soll doch bitte für die anderen beten, die jetzt stehen, etwas haben. So schnell, himmlischer Vater, ist es passiert, dass wir auf jemanden machen schauen. Was hat jetzt der oder die wieder? Das kann doch nicht sein. Oder irgendetwas, was wir sehen, was nicht stimmt. Fehler und dann vielleicht erzählen wir es noch sonst jemandem. Das tut uns leid. Ich wünsche mir, dass wir Routinen drin bekommen, so Sachen, so nebendurch die Schalper von uns einfach bei dir sofort wieder abzulegen. Weil es sich nicht der Wert ist, dass wir uns als Richter aufspielen. Du bist der Richter. Du bist Gott, der über allem steht. Und wir wollen es dir überlassen. Ich danke dir für all die Gebete, die jetzt geteicht wurden. Ich danke dir, dass du kein einziges von diesen Gebeten hast überhört. Dass wir dir wichtig sind und wertvoll. Halleluja. Amen. Hoffnungslosigkeit. Hoffnungslosigkeit ist auch so ein Knebel. Was passiert, wenn wir jemandem aufgeben? Wenn wir die Hoffnung verlieren für die Person? Wenn wir eigentlich sicher sind, dass dort keine wirklich gute Veränderung mehr geben kann? Ich bin sicher, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir wieder ein gutes Verhältnis, eine gute Beziehung zu dieser Person bekommen können, extrem sinkt, wenn wir die Hoffnung verlieren. Die Liebe hofft alles. Das Wort, das dort im Korintherbrief gebraucht wird, kann übersetzt werden mit erwartungsvoll Vertrauen. Erwartungsvoll Vertrauen. Was würde passieren, wenn wir anstatt einander aufzugeben, erwartungsvoll auf Gott vertrauen, dass er Veränderung schenkt. Bei uns, bei der anderen Person. Was uns darum wäre, aufzugeben, weil wir nicht mehr mögen, weil wir nicht mehr sehen, weil das gar nicht kann sein, dass sich die noch verändert zum Guten, wo vielleicht wirklich etwas nicht gut ist. Was würde passieren, wenn wir erwartungsvoll auf Gott vertrauen, dass Veränderung passiert? Er hat nicht die Schranken gesetzt, die wir. Ihm ist nichts unmöglich. Auch nicht die verknorksten Leute, die wir daran teichen. Wem hast du aufgegeben? Wo hast du die Hoffnung verloren? Am Arbeitsplatz jemand? Das ist so eine typische Region, oder, wo wir viele so hoffnungslose Fälle kennen. Hast du dort die Leute aufgegeben? Im Quartier, Nachbarn, die schwierig tun, hoffnungslose Fälle. Oder auch in der Gemeinde, in der Familie. Denk daran, der Heilige Geist ist dein Helfer. Jesus will dich durch seinen Heiligen Geist zu einem liebenden Menschen machen. Und er liebt auch den Menschen, den du aufgegeben hast. Wir müssen es nicht selber krampfen, wir müssen es nicht selber schaffen, was für uns tatsächlich unmöglich ist. Gott will durch seinen Geist schenken, dass wir die Hoffnung nicht verlieren. Das ist seine Liebe, die der Korinther davon hat, der Korintherbrief. Liebe hofft aus, geht nicht auf. Und liebende Menschen, die hoffen aus. Lassen wir doch die Veränderung zu durch seinen Geist. Es wäre interessant natürlich, jetzt zu wissen, was für hoffnungsvolle Felder es dir im Kopf hat. Aber wir wissen es jetzt nicht. Es bringt auch nichts, wenn wir da lange Listen machen. Wir sind wieder kurz still. Und wenn ihr wollt, dann geht es Gott ab. Das Problem, sage ich mal, dass ihr die Hoffnung verloren habt, wenn das ganz normal verständlich ist. Und bittet ihn darum, dass er euch durch seinen Geist Hoffnung schenkt für die Leute. Und ihr vertrauensvoll dürft erwarten, dass er Veränderung schenkt. Ganz konkret. Und ich bin sicher, wenn wir dranbleiben, so hoffnungsvoll zu erwarten und zu beten, dass er Veränderung schenkt in Bezug auf andere Leute, dann werden wir auch Veränderung erleben. Aber wir müssen es probieren, sonst wissen wir es nicht. Ich schließe dann wieder ab mit einem kurzen Gebet. Himmlischer Vater, schenkt uns Hoffnung. Mach du das, was für uns unmöglich ist, durch deinen Geist möglich in uns. Dass wir die Hoffnung nicht verlieren. Dass wir die Hoffnung von dieser Welt dürfen sein, als deiner Nachfolger. Wer sonst soll hoffen in dieser Welt? Schenkt uns Hoffnung. Amen. Es ist leider sehr wahrscheinlich, dass die Zukunft wieder so passieren wird in unserem Leben, dass Sachen auf uns wieder werden zukommen, Herausforderungen, so Knebel, die sich wegstellen wollen, die uns von Gott abhalten wollen, die uns von Vergebung abhalten wollen, die uns wieder Lebensstrom fortnehmen, die uns versprochen ist durch Gott. Sachen, die uns von ihm vorziehen, Sachen oder Teufel, die den Raum nehmen in unserem Leben. Und ihr dürft natürlich jetzt probieren, das selber vorzuräumen, aus eurer Kraft, die Sachen vorzuputzen, die man häufig auch erkennt als Problem. Aber an dieser Aufgabe werdet ihr sehr wahrscheinlich scheitern. Das ist wie auf Granit beißen. Wir können es nicht selber vorzuräumen, das Zeug. Das ist viel zu clever ineinander verkeilt vom Bösen. Aber du kannst die Waffen von Gott zu dir nehmen, die Liebe, ihn bitten darum, dass er dir Veränderung schenkt durch seine Liebe. Mit deinen Knebeln, mit deinem Schrott, mit deinem Zeug, das verstopfen will, das kaputt machen will, zu ihm kommen und ihn um seine Hilfe bitten. Und er wird dir helfen. Jesus sagt, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Komm zu Jesus. Er will dich entlasten und befreien. Amen.